ARD Sounds.
Es ist kalt draußen in dieser Februarnacht im Jahr 2001. Fast alle Fenster vom Hotel Atlantic sind dunkel, aber in der zweiten Etage brennt noch Licht. Und bei Udo sind auch alle Lampen an. Eddie Kante, Udos Freund und Bodyguard,
1, 2, 3, Test,
ja, ist wie immer auch dabei und wie immer nüchtern.
Wir waren oben in seinem Zimmer. Das hat gar keiner mitgekriegt. Auch
an diesem Abend wird nicht getrunken in diesem Zimmer, es wird gesoffen. Es ist keine Party, sondern das Finale einer Betäubungsorgie, die sich über Tage, Wochen, Monate gezogen hat. Humorloser Alkoholismus im fortgeschrittenen Stadium. Aber irgendwie trifft Udo dann eine Entscheidung, nämlich, dass er vielleicht mal im Krankenhaus einchecken sollte. Er will sich selbst einliefern.
Wir sind da hingefahren und dann ist Udo selber von der Bahre da gesprungen. Ich sage, Udo, du bleibst jetzt hier.
Eddie hält den besoffenen Udo fest, damit er nicht wegrennt oder hinfällt oder. Eddie Kante, der Bodyguard, guardet Udos Body. Er beschützt ihn vor sich selbst.
Und dann ist er da an dieses Gerät gekommen.
Um zu messen, wie viel Alkohol im Blut ist. Oder wie viel Blut im Alkohol.
So, dann musste ich draußen warten. Dann kam der Arzt zurück, ein bisschen raus, da, ein bisschen hektisch. So, dann haben sie ein neues Gerät gebracht, weil sie dachten, das Gerät wäre kaputt.
Weil das kann ja nicht sein, was da auf dem Display steht. 4,7 Promille. Das Messgerät muss kaputt sein, denken sie.
So, dann haben sie das zweite Gerät, das zeigte dann auch 4,7 an. Und das gibt's doch gar nicht.
Kaputt ist aber nicht das Messgerät, sondern der Mensch. 4,7 Promille. Wir alle wären vermutlich tot. Udo kann noch stehen und gehen.
Und er redet noch mal.
Die Ärzte und Pfleger im Krankenhaus können es nicht fassen. Für sie ist das alles ziemlich absurd und surreal.
Ein normaler Mensch mit 4,7 Promille. Das geht doch gar nicht. Doch, das geht. Weil der Körper war es ja gewohnt. Es ist nun mal so.
Und irgendwann in dieser Nacht steht ein Zivildienstleistender neben seinem Bett, hat Udo uns erzählt.
Wir waren auch noch Krankenpfleger, die haben gesagt, Udo, mach dich nicht fertig und so. Irgendwie, wir brauchen dich auch und mit nasse Augen und so. Und dann haben gesagt, okay, gut, dann höre ich jetzt einfach auf. So.
Und was macht Udo? Steht auf und will wieder nach Hause, zurück ins Hotel Atlantic, weil im Krankenhaus gibt schließlich kein Alkohol. Eddie Kante, der Bodyguard, ist nicht begeistert, aber
was willst du noch machen? Ist ein erwachsener Mann.
Diese Februarnacht 2001, das ist vielleicht der traurigste Tiefpunkt im Leben von Udo. Weil heute, im Mai 2026, wird Udo 80. Aber damals, in dieser Februarnacht, war nicht mal klar, ob er 60 werden würde. Ob er demnächst abkratzt. Die Frage ist also, wie hat Udo das geschafft? Wie hat er sich zurückgekämpft? Wie hat Udo überlebt? Ihr hört Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR 2 für die ARD. Alle Folgen bekommt ihr jetzt schon in ARD Sounds. Ich bin Moritz Kassalet und ich mache diesen Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Christina Holstein. Wir wissen ziemlich genau, an welchem Tag alles zu kippen beginnt in Udos Leben. Es ist der 30. Mai 1986. Udo ist gerade 40 geworden, ein gefeierter Star mit Millionenpublikum, der Hit nach Hit abliefert. Jeder kennt ihn, jeder kennt das Nuscheln, den Hut und das Panikorchester. Und selbst wenn sich die anderen aus dem Panikorchester mit Drogen und Alkohol abschießen, bleibt Udo meistens nüchtern. Er hat den Alkohol gut im Griff. Aber dann am 30. Mai 1986, einen Tag vor Himmelfahrt, wird Udos persönliche Assistentin Gabi Blitz tot aufgefunden. Wobei, Assistentin, also Gabi umsorgt Udo jahrelang wie ein Bruder, schirmt ihn ab, hält den irren Zirkus auch organisatorisch am Laufen. Sie ist Schutzschild, Komplizin und Familie. Bei ihr fühlt sich Udo sicher. Aber jetzt ist Gabi tot. Wegen einer Überdosis Tabletten und Alkohol, gestorben mit nur 33 Jahren. Nachdem er das erfährt, schließt Udo sich tagelang im Ballsaal des Interconti Hotels ein. Ein Mann in einem riesigen Raum, in dem sonst gefeiert wird. Und dort, in dieser Trauerhöhle, komponiert er einen Song. Einen der größten Udo-Songs überhaupt. Horizont.
Wir waren zwei Detektive, die Hüte tief
man sich den Song genau anhört, wenn man die Geschichte dahinter kennt, dann geht er nochmal so richtig unter die Haut, finde ich. Mhm. Diese zwei Detektive, die sich den Hut tief ins Gesicht ziehen, das sind Gabi und er. Und ein Paar wie Blitz und Donner, ja, Blitz, das ist natürlich Gabi, Gabi Blitz, die mit 33 einfach viel zu früh gestorben ist. Und in dem Alter rechnet man einfach nicht damit, dass seine engsten Vertrauten plötzlich nicht mehr da sind.
Haben die Wolken nicht gesehen am Horizont, bis es dunkel war.
Und es geht auch um Udos Schuldgefühle, weil die beiden waren ja ganz eng jeden Tag zusammen und ausgerechnet er hat diese Katastrophe nicht kommen sehen.
Ja, er konnte sie irgendwie nicht schützen, ne? Und Horizont ist dann Udos letztes kreatives Aufbäumen für lange Zeit, ein künstlerischer Reflex. Und dann fällt Udo.
Und zwar, wir haben uns verabredet.
Steffi Stephan, Udos treuerster Weggefährte seit den Tagen in Münster.
Wir fahren mit unserem Bandarzt, damals Dr. Tebbe, Kathi Fechler, war seine große Liebe in Hamburg eine Zeit lang. Die wohnte in Miami. Udo und ich, wir vier, machen Ausflug.
Mal rauskommen. Alles schon geplant und gebucht.
Erst nach Miami, treffen uns in Miami und fliegen dann von Miami rüber nach Jamaika.
Aber... naja.
Der Flug ging irgendwie morgens um 10 in Hamburg, ging der ab und ich bin irgendwie glaube ich, um 9 Uhr oder so im Interconti. Damals wohnte er noch im Interconti. Und sage, ich möchte gerne zu Herrn Lindberg. Das geht jetzt nicht. Ich sage, Moment, ich muss zu Herrn Lindberg, weil wir fliegen jetzt gleich nach Miami. Nein, nein, ich glaube nicht, dass das geht.
Steffi lässt sich von dem Hotelmitarbeiter aber nicht abfimmeln. Er fährt hoch zu Udos Zimmer, hämmert gegen die Tür, minutenlang.
Und dann macht Udo so ein kleines bisschen die Tür auf. Ich kann nicht, völlig breit.
Seit Gabis Tod trinkt Udo wieder, und zwar so richtig.
Ein unheimlicher, ich darf das auch ruhig sagen, ich stehe dazu, ein Gestank in der Bude, ein Grauen. Und ich sag mal, unser Flieger geht jetzt gleich. Ne? Und flieg schon mal vor.
Udo ist hinüber. Er ist morgens um 9 nicht in der Lage, sich fertig zu machen. Er ist abgestürzt, bevor das Flugzeug abgehoben ist. Steffi und die anderen fliegen dann tatsächlich ohne Udo.
Udo hatte so ein Apartment in Miami. Wir haben direkt daneben in dem Hotel gewohnt. Und haben dann praktisch auf Udo gewartet, so 3 Tage.
Aber Udo kommt nicht. Er bleibt auf seinem Breitegrad. Die Freunde fliegen deshalb ohne ihn weiter nach Jamaika, wo Steffi Stephan ordentlich kifft und damals, Ende der 80er, ganz hip, mit einer Videokamera filmt.
War dann etwas breiter, gibt's eine Szene, wo ich mich selber filme und wo ich dann einfach sage, sag mal, ist das nicht pervers, was wir hier machen? Vielleicht ist er schon tot.
Udo lebt. Noch. Aber mehr schlecht als recht. Und die Miami-Jamaika-Episode ist kein Einzelfall. Es geht allgemein bergab mit ihm. Steil und schnell. Udo trinkt und trinkt und trinkt. Sein Album Casanova schafft nur Platz 32 der deutschen Charts. Für einen Udo Lindenberg peinlich schwach. Die Musik wirkt billig und ein bisschen lieblos hingerotzt. Von 30 Konzerten muss Udo 20 absagen. Im Juni 89 bei einer Zwischenlandung am Flughafen Düsseldorf kriegt Udo plötzlich Brustschmerzen und behandelt sie an der Flughafenbar. Unterberg, Fernet Branca, dann ein Hotelzimmer, in dem die Minibar zum Medikamentenschrank wird. Am nächsten Morgen Taxi, Krankenhaus, Herzinfarkt. Gerade so noch mal gut gegangen.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
Als dann im November 89 die Mauer fällt, sitzt Udo alleine in einem Hotel in München. Er sieht im Fernsehen, wofür er jahrelang gekämpft hat. Am nächsten Tag fliegt er nach Berlin. Natürlich, das muss gefeiert und begossen werden. Die Mauer ist weg, aber Udos Freunde inzwischen auch, denn...
Sie sind alle abgehauen. Okay. Weil Udo war immer, muss man so sagen, so breit und ließ nicht mit sich reden. Und dann waren sie auf einmal alle weg.
Und mit alle meint er die Kante, der Bodyguard, tatsächlich alle. Also alle, alle weg. Auch die engsten Freunde, wie Steffi Stephan.
Also 89 war ja richtig schlimm. Also ich fand es richtig schlimm. Also.
Weil er hat es einfach nicht mehr ausgehalten, Udo so zu sehen. Und nicht nur er. Das Panikorchester hat sich im Jahr davor schon aufgelöst.
Ich musste da unbedingt Abstand haben. Weil das zu sehen, wie sich jemand da fast tot trinkt.
Die Party vorbei. Und Udo allein. Bis auf einen.
das? Das ist eines der ersten Bilder von Udo.
Was er gemacht hat, ne?
Das war ja auch die Zeit, wo er dann irgendwann, wo ihn keiner mehr haben wollte. Genau. Muss man so sagen, wie es ist.
Der eine Mann, der Udo bei seiner jahrelangen Bergabfahrt begleitet, ist Eddie Kante, der Bodyguard.
Den hat keiner mit der Zange mehr angepackt.
Wir wollten Eddie treffen, weil er, anders als viele andere, vor allem auch in den glanzlosen Jahren zu Udo gehalten hat, der also selbst dabei war bei der Bergabfahrt. Und wir treffen Eddie an dem Ort im eigentlich recht flachen Hamburg, an dem man besonders gut bergab fahren kann.
Wir sind hier die absolute Kultkneipe vom Kiez in der Ritze.
An diesem Ort auf der Reeperbahn ist mal ein Zuhälter von einem Auftragskiller erschossen worden. Im Boxkeller, der zur Ritze gehört, hat sich ein anderer das Leben genommen. Die meisten sterben hier aber in Zeitlupe, Glas für Glas. Es riecht nach Rauch, Schnaps und Bier in der Ritze. Eddie mag den Ort trotzdem, weil...
Hier ist das Leben und hier findet das Leben nach wie vor noch statt.
Ja, also mein erster Eindruck von Eddie ist tatsächlich positiv. Ist halt so ein richtiger Kult-Kiez-Typ. So spricht so, bewegt sich so, hat einen warmen, festen Händedruck und trägt so eine ganz enge Jeans, super schlank. Echt auch ein großer Typ, Wildlederboots, bisschen Cowboy-Rocker-mäßig, eine Schiebermütze und natürlich eine Sonnenbrille.
Schön, dass ich hier sein darf.
Um ehrlich zu sein, ich erschrecke so ein bisschen, als ich Eddie sehe, denn ich kannte ihn bisher nur von alten Fotos als großen, glatzköpfigen Mann neben Udo, also so eine richtige Kante. Aber jetzt ist Eddie gefühlt nur noch die Hälfte davon. Er sieht ganz anders aus als auf den Fotos, denn
ich hab Krebs.
Im Herbst ist ihm ein Tumor aus dem Kopf entfernt worden.
Im Moment heißt es so schön, er ist weg.
Ja.
So den letzten Tumor haben sie mir im September rausgeholt. Hier. Aber ich sag ja, ich sitze hier mit euch, mache ein Interview, ist alles gut.
Ja, schön.
Ne, und das ist wichtig.
45 Kilo hat Eddie abgenommen. Der Krebs hält ihn aber nicht davon ab, weiter zu rauchen.
Ja, man kennt das ja überhaupt nicht mehr, dass einer irgendwie indoor überhaupt noch raucht. Aber Eddie tut es, eine nach der anderen. Und er raucht die richtig harten Dinger. Uns teilweise echt während des Gesprächs auch mitten ins Gesicht. Und ja, mir ist bis abends tatsächlich noch ein bisschen schlecht.
Und darauf rauche ich jetzt noch eine.
Auf Eddies T-Shirt steht Hamburger Jung. Ist er aber, zumindest im engsten Sinne, eigentlich gar nicht. Eddie kommt nämlich aus Westfalen, wie Udo. Von dem ist Eddie schon als Jugendlicher ein Mega-Fan. Mit 13 tätowiert er sich den Schriftzug Udo Lindenberg selbst auf den linken Oberarm. Mit Stecknadel und Tinte vor dem Spiegel im Badezimmer.
Ich war mit 16, war ja, glaube ich, beim ersten Udo-Konzert.
Und danach ständig. Er fährt zu allen Konzerten im Ruhrpott.
Da durfte ich da hin. Ich bin ja bei meiner Tante aufgewachsen. So, und er war in Westfalen, alle so Hagen, Dortmund.
Von zu Hause ist er geflohen, weil sein Stiefvater ihn regelmäßig verprügelt und im Keller einsperrt. Eddie lernt, sich zu verteidigen, hängt schon als Jugendlicher mit Rockern ab und wird mit 18 Mitglied im Rockerclub Freeway Riders.
Und der Präsident lacht und meint, hör mal, Mann, mach meinen Engel nicht an, sonst kriegst du dermaßen was in die Schnauze.
Irgendwann besucht Eddie dann sein Idol unangekündigt in Hamburg. Die Adresse hat er aus der Bravo. Ehrlich, da stehen damals die Autogrammadressen der Stars drin. So geht's los mit den beiden. Anfang der 80er ist das und von da an springen wir jetzt ein paar Jahre weiter.
Sag ich so, wie es ist, habe ich aber, glaube ich, auch in meinem Buch geschrieben. Ich hatte ja Staatsurlaub, 39 Monate. Ne?
In die 90er. Udo verfolgt da, wie gesagt, ziemlich konsequent seine Bergabfahrt.
So, und dann habe ich Udo angerufen und dann sagte Udo, ja komm da hier hoch. Ich sage, ja, wie soll ich denn wohnen? Ja, mit mir zusammen im Hotel, passt ein bisschen auf mich auf, so wie er so redet.
Eddie macht es. Er zieht zu Udo nach Hamburg.
Ja, und so ging das alles los. So sind wir durchgestartet.
Von jetzt an ist er fast immer dabei. In den Jahren vorher hat er schon hin und wieder mal den Bodyguard gemacht. Jetzt ist es ein Fulltime-Job mit viel Nachtarbeit.
Seine rechte Hand. Ich sage immer, was seine rechte Hand ist. Wir haben ja alles. Wir waren ja rund um die Uhr zusammen. Oder einfach gesagt, da wo ich jetzt bin, habe ich Udo zu verdanken. Das sage ich nach wie vor, ist ja so.
Da sagt uns Eddie in der hintersten Ecke der Ritze. Wir sitzen, also Christina, er und ich, so an einem Tisch. Links, rechts und hinter uns an den Wänden ganz viele Fotos von Prominenten, die schon da waren. Auch von Boxern. Es gibt da unten den Boxkeller. Also die Klitschkos, Axel Schulz, Udo Lindenberg hängt natürlich auch da gemeinsam mit Eddie Kante. Und wir sind mittags da, als der Laden eigentlich noch nicht auf hat. Aber Eddie kennt den Besitzer und deswegen dürfen wir da schon sitzen.
Ja, das ist halt so ein richtig sagenumwobener Rotlichtmilieuort hier. Und es ist halt so ein Rotlichtmilieuort, an dem man mittags das Licht angemacht hat. Und so fühlt sich das hier auch an. Es ist, riecht nach kaltem Rauch. Alles klebt noch so ein bisschen. Im Hintergrund wird aufgeräumt. Und wir sitzen jetzt hier mit Eddie in der Ecke an einem Tisch. Und während wir mit ihm sprechen, drängt sich mir so ein Eindruck auf, nämlich, dass er im Grunde in den Anfang der 90er mit Udo so eine Art Ehe eingegangen ist. Also so eine, wie man sie wirklich wünscht. So total loyal. Und eine von Eddies Aufgaben in diesem Arrangement scheint zu sein, für Nachschub zu sorgen.
Damit er überhaupt funktioniert, hatte ich ungefähr in jeder Tasche Unterberge. Ich hatte ungefähr immer 30, 40 Unterberge in der Tasche. Sondern das ging das gar nicht.
Diese kleinen, ekligen
Schuhe. Ja, ja. So, und dann immer Schwiebschwab, Schwiebschwab und fertig.
Ne? Und schon zündet Eddie sich die nächste Kippe an und erzählt uns, dass hier in der Ritze Udo auch unter dem ein oder anderen Tisch gelegen hat. Und ich überlege, ob er vielleicht sogar unter dem Tisch gelegen hat, an dem wir gerade sitzen.
Man musste ja als Alkoholstudent oder Drogenwissenschaftler, man muss ja ein bisschen ein paar Sachen durchprobieren und so. Und oft habe ich Texte auch gut breit geschrieben und dann nüchtern gegengelesen am nächsten Tag. Ich lag oft breit in der Ritze in Hamburg, unten am Boxring, ne, mit ordentlich Whisky im Kopf und so. Ne. Und am nächsten Tag lag ich immer noch da, wurde da wach und so.
Das war eine geile Zeit hier in der Ritze, das war klasse, wir haben alles mitgemacht. Ob wir unten im Boxkeller waren oder sonst was, oder ob wir hier abgehangen waren, das war schön.
Die Sache ist nur, das, was Eddie in so schöner Erinnerung hat, das ist Exzess. Udo stürzt ab und Eddie sitzt daneben. Er selbst erzählt uns, manchmal muss er mit Udo in einem Bett schlafen, um zu verhindern, dass der nach dem Trinken an seinem Erbrochenen erstickt. Und Udo? Dem fallen ehrlich gesagt nüchtern und betrunken keine Texte mehr ein, die irgendjemanden interessieren. Musikalisch geht bei ihm schon lange nichts mehr. Mitte der 90er, nach ein paar Jahren Ritze, ist Udo Lindenberg als Künstler absolut bedeutungslos geworden. Ein Manager seiner Plattenfirma sagt, Zitat, wenn Udo früh stirbt, wird man nochmal richtig viel Geld mit ihm verdienen können. Zitat Ende. Happy Birthday to you. 1996 gibt es eine Feier im Atlantik, wo Udo seit einem Jahr lebt.
Und das war sein 50. Geburtstag.
Und das ist Benjamin von Stuckrad-Barre, Schriftsteller und Udos Freund. Ob Udo 60 wird, weiß immer noch keiner, aber immerhin 50 Jahre hat er geschafft. Und genau bei diesem 50. Geburtstag trifft Benjamin sein großes Idol der Kindheit zum ersten Mal. Benjamin ist gerade erst 21 Jahre alt und trotzdem schon Journalist beim Rolling Stone, einer bekannten Musikzeitschrift. Und als solcher hat er die eigentlich absurde Idee, sich einfach auf Udos Geburtstagsfeier im Atlantik einzuschleichen.
Ich bin da reingekommen. Daran könnt ihr schon ermessen, wie ungeil diese Party war. Ich war 21 und hätte, was soll ich denn da? Also, hä?
Der Riesenfan Stuckrad-Barre muss an diesem Abend sehen, wie abgerockt sein Rockidol ist.
Er ist nämlich der Besoffene mit dem Hut im Hotel, der mal toll war und der jetzt, Entschuldigung, aber auf dem Schlagzeug, wo im Rhythmus Farbe rauskommt und es heißt der Ejakulator. Das ist schon trostlos an dem 50.
Stuckrad-Barre ist entsetzt.
Es war traurig. Udo war eine Comicfigur, lächerlich.
Christina und ich haben Fotos von der Geburtstagsfeier gesehen, also vom 50. Da gibt es Bilder, auf denen Udo einen Safari-Anzug trägt mit so einem weißen Tropenhelm. Also,
ganz absurd, man weiß nicht wieso.
Da war Udo komplett am Ende. Er hat einmal pro Jahr eine grauenhafte Platte rausgebracht und da wurde dauernd irgendein Jubiläum gefeiert zu der Zeit, weil man nicht wusste, wie lange er eigentlich noch lebt. Ne, es war Bühnenjubiläum, Geburtstag, alles Mögliche.
Benjamin schreibt einen ziemlich gemeinen Artikel über die Geburtstagsfeier.
Ja, er analysiert sich dann mit uns im Interview selber und sagt, das sei sowas wie Vatermord gewesen, weil immerhin war Udo ja seine große Figur und die hat er dann mit 21 ja, niedergeschrieben.
Ja, und an diesem Tag, bei dieser Feier, passiert etwas, das seit Jahren nicht passiert ist. Es gibt einen Lichtblick. Genauer gesagt, ein Geschenk. zum 50. Geburtstag, vielleicht das Geschenk seines Lebens, für Udo von Steffi Stephan, seinem treuen Jugendfreund, der sich durchgerungen hat, Udo doch noch eine Chance zu geben.
Zu seinem 50. Geburtstag habe ich gesagt, ich hole die Band wieder zusammen. Wie, du kannst die Band wieder zusammenholen? Ich sage, ja, ich hole die richtige Originalband zusammen. Ist eigentlich wie bei den Blues Brothers, wie im Kino. Wie, du holst sie, das ist ja super.
7 Jahre, nachdem es sich getrennt hat, soll das legendäre Panikorchester zurückkommen. Es gibt nur eine Bedingung, die Steffi aufstellt.
Ich sage, du trinkst nicht mehr vor den Auftritten. Alkoholkonzesse nicht. Ich möchte gerne die Band haben, das ist ganz wichtig.
Udo überlegt nicht lang, er stimmt sofort zu. Steffi Stephan, der verlorene Freund, und er sind wieder zusammen.
Okay, Steffi, wenn du das machst, ist gut. Und ich habe gesagt, wenn du wieder anfängst zu saufen, steige ich aus.
Und es klappt. 10 Städte, eine Reunion-Tour. Es gibt ein Live-Album, dann eines mit dem Filmorchester Babelsberg. Chanson-Stil und Udo als Elder Statesman des deutschen Rock'n'Roll. Von außen sieht's aus wie ein gelungenes Comeback. Die Wahrheit ist aber eine andere.
Er ist aber doch zwischenzeitlich immer wieder an so Rückfälle gehabt.
Hinter der Bühne zerfällt der Mann, der auf ihr steht. Im israelitischen Krankenhaus in Hamburg kennt man Udo inzwischen als Stammgast. Ein Arzt sagt zu ihm:
Udo, wenn du so weitermachst, dann bist du bald tot. Ne? Ich sag, wie? Ach, richtig tot? Also, ja, sagt er, richtig, ganz panikmäßig tot. Mause, platt, ne?
Udos Karriere ist richtig steil losgegangen. Dann kamen die Jahre der Bergabfahrt mit Eddie in der Ritze. Und jetzt lebt Udo 2 Leben am selben Tag. In dem einen Leben zieht er sich nach dem Aufstehen die Laufschuhe an, joggt an der Alster. Ein Mann, der sich zurückkämpft, der glaubt, dass es noch nicht zu spät ist. In dem anderen Leben sitzt Udo oben im Atlantik, Vorhänge zu, Flasche auf. Und wenn er so weitermacht, bald mauseplatt. Laufschuhe, Flasche, Laufschuhe, Flasche. Hell, dunkel, hell, dunkel. Und dann entscheidet Udo sich für eine Seite.
Altrocker Udo Lindenberg auf Tour gegen rechts. Mit vielen bekannten Künstlern ruft Lindenberg bei 4 Konzerten zum Widerstand gegen Rechtsradikalismus und Ausländerfeindlichkeit auf.
September 2001, Hamburg, Heimspiel. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Eigentlich.
Großer Andrang hier vor der Alsterdorfer Sporthalle vor dem Konzert Rock gegen Rechts.
Eigentlich, weil Udo entscheidet sich für die größtmögliche Katastrophe. Genauer gesagt, für eine Flasche Absinth vor seinem Auftritt. Eine Flasche mit 80-90% Alkoholgehalt.
Besoffen. Ist auf die Bühne gekommen, konnte aber keine Texte mehr. Konnte sie richtig singen, taumelte da rum. Also.
Die Konzerthalle ist voll, die Sache ist wichtig. Es geht um Haltung, aber Udo hat keine Haltung mehr, nur noch Schieflage, Pegel pur. Ein Mann, der Generationen von Künstlern geprägt hat, lallt in ein Mikrofon, während er gegen Nazis singen will. Tausende Augen sehen, was aus Udo geworden ist.
Das Verrückte ist, dass er irgendwann hinterher so breit war, dass er nicht mehr richtig gewusst hat, was er machte. Die peinlichste Vorstellung, die ich immer noch auf einer Festplatte habe.
Es ist nicht mehr cool, es ist nicht mehr Rock'n'Roll, es ist nur noch ein alter, trauriger Mann, der die Kontrolle verloren hat. Steffi Stephan steht nach dem Gig mit einem Bündel großer Geldscheine am Bühnenrand.
Hat dann wirklich, also zu retten, was zu retten war, die Kassetten von den Leuten da eingezogen, von den, alle, die gefilmt haben. Maffay hat dann hinterher gesagt, ich habe noch nie einen so laut schreien gehört wie Steffi.
Steffi schreit, nicht vor Wut, er schreit vor Scham. Er schämt sich für seinen Freund, dem er eine zweite Chance gegeben hat. Und kauft mit seinem Bargeld das Schweigen der Kameraleute. Er betreibt Schadensbegrenzung für ein Wrack. Ein paar Tage nach dem Rock gegen Rechts-Desaster kommt Udo dann mit 4,7 Promille ins Krankenhaus. Wie gesagt, das Finale einer Betäubungsorgie, die sich über Tage, Wochen, Monate gezogen hat. Freudloser Alkoholismus im fortgeschrittenen Stadium. Ein Jahr später geht's nochmal eine Etage tiefer für Udo. Seine Plattenfirma schmeißt ihn raus. Zum ersten Mal seit mehr als 30 Jahren hat er keinen Plattenvertrag mehr. Die Sache ist nur, der Rauschmiss ist es, was am Ende den Unterschied macht.
Aber der Wendepunkt für Udo war schlicht und einfach, wo er begriffen hat, es kommt kein Geld mehr.
Ja, Udo hat keinen Plattenvertrag, kein Album, keine Einnahmen. Was er aber hat, ein Bild im Kopf, das ihn nachts wach hält. Er will nicht enden als Entertainer-Clown, als ehemals Star, der für 1000 Euro oder so Möbel- und Autohäuser eröffnet. Und genau aus dieser Angst heraus startet er das größte Comeback der deutschen Musikgeschichte. Mit dem Hut durch die Wand. In der nächsten Folge von Udo, ein Leben an der Grenze. Ein Podcast von NDR2 für die ARD. Ich bin Moritz Kasserlet, ich bin euer Host und Autor und habe mit Christina Holstein die Interviews geführt. Adrian Breda hat uns beim Skript geholfen und uns zusammen mit Birgit Frank dramaturgisch beraten. Christina ist auch für das Konzept und die Formatentwicklung verantwortlich. Sie ist die Redakteurin dieses Podcasts und hat das Projekt zusammen mit Anne-Mareike Teschner geleitet. Michael Woddo hat den Podcast produziert. Ein besonderer Dank geht an Thorsten Engel und an alle UnterstützerInnen im NDR und in der ARD. Allen voran NDR Kultur und die ARD Popwellen, RBB 888 und WDR 2, sowie MDR Jump, HR3, SWR3, SR1 und an WDR 4. Und große Empfehlung, die neue Fernsehdoku Udo, Rebell, Rockstar, Ikone. Ab 10. Mai in der ARD Mediathek. So. Und wie am Ende jeder Folge bekommt ihr jetzt auch noch einen super Podcast-Tipp. Das war jetzt ganz schön intensiv und wenn ihr Lust habt, genau solche tiefen Einblicke in das Leben anderer Menschen zu kriegen, dann hört doch mal rein in den Podcast Die Frage. Lisa Sophie ist der Host und spricht da mit Menschen über ihre schwierigsten und emotionalsten Momente in ihrem Leben. Und sie klärt so komplexe Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Zum Beispiel, wie geht man damit um, wenn man einen Unfall verursacht hat, bei dem Menschen sterben? Wie kann man wieder vertrauen, wenn man erfährt, dass der Ex ein Doppelleben geführt und einen betrogen hat? Zu den Antworten auf unbequeme Fragen liefert der Podcast hintergründiges Wissen und erklärt Zusammenhänge. Und wir lernen selbst etwas über uns selbst. Hört gerne mal rein. Die Frage in ARD Sounds verlinken wir euch auch in den Shownotes.